Im Arbeitsrecht ist es so, es geht um Menschen. Das heißt, wenn gerade im Bereich Restrukturierung, wo ich ja viel unterwegs bin, wenn man dort nicht berücksichtigt, dass da Schicksale hinterstehen zu einer gewissen Art, dann ist es, glaube ich, ganz schwierig, den Job gut zu machen.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Deborah und wir sprechen über Arbeitsrecht, Legal Tech Solutions und Neujahresvorsätze. Du brennst für das Thema Arbeitsrecht und davon werden unsere HörerInnen nach dieser Folge sicherlich auch überzeugt sein. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Deborah.
Hallo Anne, vielen, vielen Dank für die Einladung heute.
Sehr gerne. Erzähl mal, wer bist du?
Ja, ich bin Deborah Weidemann. Ich bin im Bereich Arbeitsrecht bei PwC tätig. Und im Bereich des Arbeitsrechts fokussiere ich mich insbesondere auf Veränderungsprojekte. Das heißt, wenn unsere Mandanten ja zum Beispiel einen Teil ihres Unternehmens verkaufen, sich innerhalb ihres Unternehmens umorganisieren, sogenannte Reorganisationen oder einen Teil dazugekauft haben, stehe ich meinen Mandanten zur Seite, wenn es darum geht, wie wir das dann alles in der Praxis umsetzen.
Welche Schritte waren denn nach deiner Schulzeit nötig, damit du dich jetzt in deiner heutigen Position befindest?
Nach meiner Schulzeit, hier wird ja früh gestartet. Also, das erste zum Thema Schulzeit ist, es stimmt tatsächlich, die Schulzeit ist die schönste Zeit. 6 Wochen Ferien, das bekommt man nicht wieder. Ich vermisse es immer noch herzlich. Ja, also mein Weg zu PwC war vielleicht nicht der ganz klassische. Ich bin nicht direkt nach der Uni, nach dem Studium eingestiegen, sondern habe erstmal in der Industrie gearbeitet und bin dann über Umwege zu PwC gekommen. Und das ist, finde ich, auch ein sehr spannendes Thema. Wie kann man eigentlich in den Big Four kommen außerhalb der klassischen Bewerbungswege? Und ich sehe, dass insbesondere viele Leute bei meinem Team jetzt auch individuelle Wege zu uns gefunden haben. Und ich finde das klasse. Ich bin nach dem Studium erstmal, wie gesagt, in der Industrie gestartet, habe dort verschiedene Positionen gehabt im Bereich Personal und habe mich dann nochmal entschieden, eine Weiterbildung zu machen, einen sogenannten Master of Law, um nochmal insbesondere im Arbeitsrecht mehr Kenntnisse zu gewinnen und mich da nochmal zu vertiefen. Und habe das Ganze an der Uni Münster gemacht. Und dann, ich glaube, es war die 4. oder 5. Vorlesung, stand meine heutige Managerin vor mir und hat total Spannendes erzählt vom interdisziplinären Arbeiten. Und bei PwC gibt es keine Grenzen, es arbeiten alle Losses zusammen. Und ich dachte mir erstmal, was ist denn eine Loss? Und inzwischen, wenn man ein bisschen in die PwC-Termina eingestiegen ist, dann weiß man, das steht für Line of Service. Das bedeutet die verschiedenen Bereiche bei PwC bei uns und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass jetzt alle da ganz zusammenarbeiten und eigentlich immer nur mit einem Ziel, dass der Mandant das beste Ergebnis bekommt und dass es keine Grenzen intern gibt. Und das fand ich total spannend und die Vorlesung auch, aber auch insbesondere PwC. Und dann hatten wir eine Gruppenarbeit und dann habe ich meine Gruppe total gepusht. Ich sage, wir müssen hier eine super Präsentation hinlegen und wir müssen hier glänzen. Und alle so, oh, jetzt ist so Freitag 17 Uhr. Und ich so, nein, jetzt müssen wir loslegen. Und weil ich natürlich auch auf mich aufmerksam machen wollte, da bin ich jetzt auch nicht ganz unehrlich. Und wir hatten dann auch eine super Präsentation und das war echt toller Teamwork. Und ich bin auch total happy, dass mich das Team damals so unterstützt hat, weil eigentlich, glaube ich, wollte nur ich Freitag um 17 Uhr da jetzt insbesondere glänzen, weil es gab keine Note dafür. Genau, und dann hat sich relativ schnell da der Dialog ergeben mit der Nicole Ehlert, die inzwischen in mehreren Management-Teams bei PwC ist und auch im Leadership-Team von Text und Legal. Und dann hat sich relativ schnell ergeben, dass das passen könnte. Und ich bin dann eingestiegen 2019 als Managerin und mein Fokus war so ein bisschen, ich hatte sehr viele HR-Projekte gemacht und auch Arbeitsrecht und auch Beschäftigtendatenschutz, aber ich wollte noch mal ein bisschen mehr in die Projekte rein und gerne ändernde Arbeit, weil das war so ein bisschen was für mich, für meine persönliche Zusammensetzung nicht so gepasst hat. Ich habe nicht so gerne immer das Gleiche jeden Tag gemacht wie immer. Ich finde es immer spannend, wenn man sich weiterentwickelt hat. Und das Schöne ist ja im Projektgeschäft, jedes Projekt ist anders. Genau, ich bin dann 2019 im April bei PwC gestartet als Managerin. Und habe dann ja die ersten Projekte gestartet, nachdem ich das Onboarding, damals war das noch in Frankfurt im Tower, also das ist in Frankfurt das Gebäude, das ist sehr hoch und wird deswegen Tower genannt. Und bin dann, nachdem ich das erfolgreiche Onboarding abgeschlossen habe, 2 Monate später erstmal komplett in die PwC-Welt reingekommen, als ich bei der sogenannten Tax & Legal Fachtagung war. Das war eine Fachtagung, wo wir mit einem sehr großen Kollegenkreis, ich glaube, das waren, ich will jetzt nicht lügen, aber es waren ganz schön viele Leute, also bestimmt 600 Leute, habe ich das Gefühl, waren da. Und aus dem Bereich Tax und Legal, und es gab Fortbildung und man ist dann abends, hat man abends nett zusammen essen und Rahmenprogramm. Und das war natürlich super, 2 Monate innerhalb von PwC und ich wusste schon nicht, was jeder macht, aber ich wusste schon grundsätzlich, was die Firma macht und wie die Firma tickt.
Sehr cool. Und wie bist du dann Senior Managerin geworden?
Das ging dann, also ich glaube im Verhältnis, es war für meine Entwicklung war es angemessen, aber ich glaube so subjektiv ging es dann relativ schnell. Ich war dann erstmal im Januar 2020, so bin ich ins Tax & Legal High Potential Programm gekommen. Das ist nochmal innerhalb ja vom PwC ein Programm, was die Kollegen bei HC Talent Developer organisieren. Die machen auch wirklich auch einen klasse Job. Ich habe gerade nochmal ein Event. Also das ist wirklich super, wie dieses, was die da alles auf die Beine stellen. Und die haben dann kurz bevor die Pandemie gestartet ist, da wussten die das natürlich noch nicht, haben wir dann nochmal so ein Zusammenkommen gehabt mit, ich glaube, es waren circa 30 andere Kollegen, alle gleiche Seniorität wie ich. Also es ging los bei Senior Associate bis quasi Manager. Und dann sind wir zusammengekommen in einem Hotel, ich glaube, es war in Rheinhessen, es war auf jeden Fall in der Weinregion. Und ja, es war super nett. Und wir sind dann dort 2 Tage mit dem Leadership-Team eingesperrt gewesen und haben halt Workshops gemacht. Und für mich war das total aufregend. Da habe ich gedacht, was? Der Klaus Schmidt, der kommt da hin. Und da war ich total aufgeregt am Anfang und habe dann aber relativ schnell festgestellt, das sind auch alles Menschen, die kochen auch mit Wasser und die haben extremes Interesse daran, uns zu fördern und mit uns die Zeit zu verbringen, unsere Fragen zu beantworten. Und ja, dieses ganze Thema Next Generation wird bei PwC extrem gefördert. Und ja, also ich glaube, ich bin da extrem privilegiert, auch dass ich so schnell nach meinem Einstieg in diesem Programm war. Und ich habe das bei mir mit einer Kollegin zusammen gemacht, die ist auch bei uns im Arbeitsrecht tätig, auch in dem gleichen Bereich wie ich, also in dem gleichen Subbereich, also Deals in Transformation heißt das bei uns. Und das ist natürlich super, wenn du da jemanden hast, mit dem du dich gut verstehst, mit dem man dann solche ja, Events zusammen erklimmen kann.
Das stimmt. Das Programm, was du jetzt gerade beschrieben hast, war sicherlich sehr, sehr wertvoll für dich. Was war denn so die wichtigste Erkenntnis, die du mitnehmen konntest?
Also die wichtigste Erkenntnis ist für mich gewesen, dass wir unsere Mottos, also ich sag mal, es gibt ja immer Werte, also wir haben ja bei PwC 5 Werte, die werden auch so gelebt. So. Und wir haben auch immer, ich glaube, jetzt killt mich wahrscheinlich immer über Marketing, aber ich nenne das jetzt einfach mal Mottos. Das sind diese strategischen Initiativen von PwC, die dann mal gelauncht werden und dann gesagt wird, wir wollen uns vielleicht mal mit mehr Thema A, B oder C drum kümmern. Und eines der Themen, die ja für mich insbesondere sehr, sehr wichtig waren, was da extrem viel gepusht wurde, war das Thema Best Team on the Job. Und da denkt man sich immer, ja na klar schickt man das beste Team immer zum Kunden. Aber das ist gar nicht so einfach, immer erstmal zu wissen, wer ist der Beste und wie kriegt man dieses Team zusammen, dass es sowohl zeitlich als auch räumlich funktioniert und auch, dass die Teams so zusammenarbeiten. Und da haben wir viele Sachen ausgearbeitet zu, durften dann selber ja ein bisschen entrepreneurmäßig Ideen entwickeln für PwC, was wir denn tun könnten, damit das Thema Best Team on the Job gestärkt wird. Und das Schöne ist, da war das noch relativ neu, 2020, und das hat sich aber so fortgezogen. Also man sieht jetzt, dass es immer mehr Ideen gibt, die Kollegen haben, die in verschiedenen Workshops entstehen. Und da merkt man wirklich, also das, was die Firma sich überlegt, was strategisch ausgearbeitet wird, das wird schlussendlich auch zusammen mit allen Mitarbeitern umgesetzt. Und ich meine, wir sind allein in Deutschland knapp 13.000 Leute und ich glaube, das wissen viele Leute manchmal, wie viele wir einfach sind. Und wenn dann so eine Pandemie kommt und dann möchte jeder einen Bildschirm, dann muss man zu Hause fragen, muss man erstmal 13.000 Bildschirme irgendwo finden. Ne? Also ganz schön große Zahlen. Ich glaube, wir sind so gut durch die Pandemie gekommen. Bei uns hat sich das Einzige, was sich bei uns geändert hat, ist, dass das Fax umgestellt wurde auf E-Mail und dass die Briefe gescannt werden. Das waren die einzigen Unterschiede. Wir waren alle eingerichtet. Wir hatten alle Laptops, wir hatten alle Headsets und so weiter und so fort. Na klar, das liegt auch daran, dass wir Beratung tätig waren und dass wir auch viel beim Kunden vor Ort waren. Aber da hat man wirklich gemerkt, auch wenn das für die Firma nicht einfach war, ich habe mich total abgeholt gefühlt. Bei uns gab es kein Chaos am Anfang. Und das sind so Themen, wenn das halt wirklich durch die Fläche so umgesetzt wird, das ist schon eine ganz schöne Leistung. Und deswegen arbeite ich auch gerne bei PwC. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Ja. Ich habe für mich persönlich eine Grundregel, wenn ich irgendwo jeden Tag 8 Stunden verbringe, manchmal sind es auch 10, ja, dann muss das wo sein, wo es mir gefällt. Und dann muss der Job mich ausfüllen. Weil wenn man mal überlegt, das ist ja circa die Hälfte meines Tages. So, im Endeffekt, wenn man mal Studium und vielleicht Rentnertum abzieht am Ende, dann ist das vielleicht ein Drittel meines Lebens. Und wenn ich dann irgendwo bin, wo es mir nicht gefällt, da habe ich doch was falsch gemacht. Und deswegen arbeite ich bei PwC, weil es mir hier gefällt. Mir gefallen die Kollegen, mir gefallen die Projekte und mir gefällt auch, wie solche strategischen Themen umgesetzt werden.
Kann ich gut verstehen.
Ich hoffe, Anne, das ist bei dir auch so.
Ja, tatsächlich ja. Ich bin ja schon seit 4,5 Jahren dabei. Ich glaube, das spricht auch für sich.
Ja, das auf jeden Fall.
Wie erklärst du denn eigentlich deine Begeisterung für Arbeitsrecht?
Ui, also viele würden jetzt sagen, ich bin Nerd. Was das Thema Arbeitsrecht angeht. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist einfach ein spannendes Feld. Ich finde, dass es deswegen spannend ist, weil innerhalb von Jura gibt es ja sehr viele verschiedene Bereiche. So muss man sich ein bisschen entscheiden, wo man hingeht. Und im Arbeitsrecht ist es so, es geht immer noch um den Menschen. Und es ist so, wenn ich einen Vertrag schreibe, einen Dienstvertrag zwischen 2 Unternehmen. Der eine Unternehmen soll für das andere Unternehmen Dienstleistung erbringen und dann ist da irgendeine Klausel nicht so sauber geschrieben und dann am Ende streitet man sich wegen der Klausel und geht es eigentlich immer um Geld. So. Die eine Partei möchte dann von der anderen Partei Geld oder eine Leistung. Und im Arbeitsrecht ist es so, es geht um Menschen. Das heißt, wenn gerade im Bereich Restrukturierung, wo ich ja viel unterwegs bin, wenn man dort nicht berücksichtigt, dass da Schicksale hinterstehen zu einer gewissen Art, dann ist es, glaube ich, ganz schwierig, den Job gut zu machen. Also es gibt Kollegen, die haben eine sehr, sehr große Distanz, also dass die sich quasi sehr weit distanzieren davon, dass da Schicksale stehen, damit man dann halt auch, wenn es halt wirklich darum geht, auch die Mandanten zu Kündigungen und so weiter zu beraten, dass man sich dann selber so ein bisschen da distanziert und auch so selber so ein bisschen in Schutz nimmt. Und bei mir ist es so, ich versuche immer so ein Mittelding zu finden, ne? Man muss auch manchmal Mensch sein, um solche Sachen umsetzen zu können. Und man muss sich immer fragen, warum mache ich das? Und meistens steht dahinter, und das ist immer schwierig zu sehen im Einzelfall, dass das Unternehmen dahinter, dass es denen nicht gut geht. Und wenn man sich jetzt nicht von einer gewissen Anzahl von Mitarbeitern trennt, dann müssen irgendwann alle gehen. Und das ist sehr, sehr schwer, objektiv einen Mitarbeiter zu erklären, der vielleicht 2 Kinder hat, Unterhaltsverpflichtungen und vielleicht in einem nicht so, ja, einem strukturschwachen Gebiet wohnt und nicht so eine Chance auf einen neuen Job hat. Es ist extrem schwer, das zu erklären. Aber man muss das dann bei Themen wie zum Beispiel Kommunikation berücksichtigen, dass man die Entscheidung vielleicht an sich nicht ändern kann, aber dass man dann dem Mandanten empfehlen kann, hey, lass uns doch nochmal schauen, dass wir die Mitarbeiter abholen, wo sie stehen. Lass uns doch nochmal vielleicht überlegen, was man hier noch machen kann, damit der Kollege oder die Kollegin schneller einen neuen Job findet. Und ich glaube, immer zu wissen, wo man quasi steht, was man mit seinem Job bewirbt, ist extrem wichtig. Also ich sage immer zu unserem Team, wir sind keine Herzchirurgen, ja, bei uns stirbt keiner, wenn ein Fehler passiert, aber wir arbeiten am Menschen. Und das darf man einfach nicht vergessen, dass durch unsere Arbeit auch Menschenschicksale beeinflusst werden. Und so, ich habe da einen sehr großen Respekt vor. Und der Respekt setzt sich aber bei mir dadurch um, dass ich quasi versuche, meinen Job bestmöglich zu machen. Also das setzt sich jetzt nicht in Angst um, sondern eher ja eine Engagiertheit für den Job. Und das hat mir zum Beispiel auch, als ich meinen Senior-Manager-Dialog beschritten habe, also innerhalb von PwC, wenn man dann eine gewisse Projektanzahl und gewisse ja Seniorität erreicht hat, dann kann man vorgeschlagen werden, dass man quasi den nächsten Schritt angeht und dann ja durchläuft man so ein Verfahren, also Vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen mit so einem Assessment Center für ja, Kollegen, die das jetzt vielleicht nicht kennen. Und hat man dann verschiedene Schritte, wo man sich vorstellen muss und wo man auch unter anderem vorstellen muss, was ist mein Mehrwert für PwC und was mache ich hier eigentlich so? Und ja, innerhalb dieses Verfahrens lernt man halt auch andere Kollegen kennen. Und da sehe ich zum Beispiel nochmal den Unterschied zu den Kollegen, die sich zum Beispiel im steuerlichen Bereich bewegen. Bei denen stehen keine Menschen hinter. Das ist natürlich genauso wichtig. Tax Compliance ist ein super wichtiges Thema. Und man sieht es ja auch, was in den letzten Jahren alles so passiert ist, wenn man nicht genau hinschaut, wie Sachen zu buchen sind, sag ich jetzt mal. Und ja, aber mir ist dann nochmal bewusst geworden, man muss dieses aktive Bewusstsein haben und man muss es halt auch weitertragen, ne? Dass die jüngeren Kollegen, die vielleicht das noch nicht so lange machen, auch verstehen, hinter dieser Mitarbeiterliste stehen, da stehen Leute, ne? So.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Danke auch nochmal für die Erklärung, wie das Verfahren so abläuft. Ich glaube, das ist ein Insight, den man sonst auch so nicht erhält. Gleich widmen wir uns auch noch tiefer deinen fachlichen Themen. Aber vorab, welche Themen bewegen dich auf privater Ebene? Wie verbringst du so deine Freizeit?
Also, wie verbringe ich meine Freizeit? Auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. Also am Wochenende ist es tatsächlich so, dass ich versuche, so ein bisschen so einen Ausgleich zu haben zu der Woche, weil schon relativ arbeitsintensiv in dem Bereich, in dem ich arbeite, das will ich gar nicht verschweigen. Und da braucht man einfach am Wochenende einen Gegenpol von Sachen, die man gerne macht, damit man dann schlussendlich mit quasi diesem Lebensmodell, was ich jetzt gewählt habe, gut klarkommt. Genau, also ich treffe mich gerne mit Freunden. Ich habe jetzt nicht irgendwie so ein Hobby wie Jiu-Jitsu oder so, was ich jetzt hier präsentieren kann, wo ich jetzt irgendwie mal deutscher Meister oder so war. Das sind halt leider einfach die klassischen Themen. Ich treffe mich viel mit Freunden. Ich gucke auch gerne mal eine Serie auf Netflix. Und genau. Ach, tatsächlich, ich interessiere mich für Wein. Und habe, das hat eigentlich mit Corona, eigentlich mit Corona angefangen. Man hat sich dann ja so neue Hobbys gesucht, die man auch zu Hause machen konnte. Und dann haben wir mal so digitale Wine-Tastings gemacht. Und wir waren vorher auch schon mal zusammen mit meinem Mann in Südafrika. Und da geht's natürlich auch eine totale Weinregion. Das ist so ein bisschen vielleicht überschneidend gewesen mit Corona. Und das heißt, da kann auch mal eine gute Flasche Wein am Wochenende geöffnet werden. Früher habe ich mal Tennis gespielt. Ich hätte gerne mehr Zeit für Tennis, aber ehrlicherweise schaffe ich das im Moment einfach nicht. Vielleicht nehme ich mir das mal vor. Jetzt kommt ja wieder das neue
2022.
Jahr. 2022. Genau. Und jetzt sitzt man da wieder am 31.12. und schreibt eine Liste. Vielleicht kommt das mal wieder rauf.
Ich drücke die Daumen, dass es funktioniert.
Ja. Vielleicht bin ich einfach realistisch. Ich glaube einfach, also ich mal so ab und zu ein paar Bälle schlagen irgendwie. Das kriege ich noch hin.
Okay, durch den LLM bist du Expertin auf dem Gebiet des Arbeitsrechts und berätst unsere Kunden ja an der Schnittstelle von Arbeitsrecht und Digitalisierung. Mit welchen Fragestellungen beschäftigst du dich gemeinsam mit deinem Team in der Arbeitsgruppe?
Ja, also das ganze Thema Digitalisierung beschäftigt die Kunden insoweit, ich sag mal, manchmal passiv und es konkretisiert sich für uns in Fragen wie: Kann ich das jetzt nicht mal alles irgendwie einfacher sehen? Das heißt, die sehen gar nicht erstmal, die rufen nicht an und sagen: Hallo Frau Weidemann, ich hätte gerne jetzt hier eine digitale Lösung, die soll bitte können XYZ und sagen Sie bitte Bescheid, wenn Sie fertig sind. Dann, wenn die sowas wollen, dann rufen die bei den Kollegen von Advisory an. So. Bei uns ist es mehr so, dass die sagen: Ich habe jetzt hier irgendwie ein Stierco, das ist jede Woche Freitag müssen hier Zahlen abgedatet werden. Jetzt sitzt bei mir immer einer, der muss den ganzen Freitagmorgen alle Updates hier irgendwie einpflegen. Das ist doch irgendwie doof. So gehen meistens die Gespräche los. Und dann sagt man: Sollen wir nicht mal gucken, wer muss die Sachen liefern, dass wir da vielleicht einen Workflow für bauen, dass es dann automatisch zusammengezogen wird? Oder könntest du dir vorstellen, dass man deinem Management sagt: Hey, anstatt dass du dir PowerPoint-Slide anguckst, haben wir hier ein Dashboard, was dann für dich jederzeit zugänglich ist, nicht nur wenn es Dirko ist. Und wir stellen sicher, dass die Daten alle 24 Stunden aktualisiert werden. Das heißt, in meinem Bereich, dadurch, dass meine Counterparts auf Kundenseite meistens aus der Personal- oder Rechtsabteilung sind, kommen die gar nicht mit diesen klassischen Use Cases, dass die sagen: Ich habe jetzt hier einen Case und können Sie das bitte umsetzen? Was ich aber versuche, ist, manchmal auch, ja, zwei Schritte schon vorauszugehen, wenn es das ganze Thema Umsetzung und digitale Umsetzung zu angeht, weil ich glaube, dass wir als PwC sowieso mit unserem Hintergrund, dadurch, dass wir einfach den Zugang intern haben zu Kollegen, die halt einen IT-Hintergrund haben, die programmieren können, die uns da helfen können, und wir auch innerhalb von PwC so Programme haben, wo mehr oder weniger Kollegen mit fachlichen Skills und Kollegen mit IT-Skills, die werden quasi zusammen gematcht und dann kommen dann da am Ende tolle Lösungen raus. Also gerade weil wir solche Programme auch haben, ist es natürlich deutlich einfacher, auch dem Kunden proaktiv Sachen vorzuschlagen, was das ganze Thema digitale Umsetzung treibt. Und ja, also mir macht das auch total Spaß. Ich finde das immer super, wenn man das alles digital hat. Am Anfang sind alle mal skeptisch. Brauchen wir das wirklich? Können wir es nicht machen, wie wir es immer gemacht haben? Und dann versuche ich immer, sage ich immer, hey, können wir? Folgende Idee, lass uns doch Folgendes machen, wenn wir jetzt gerade mal bei dem Beispiel bleiben, was ich gerade gebracht habe mit dem Stirko. Wir daten dir das jede Woche ab in PowerPoint und dann hast du es jeden Tag um 12 und wir pflegen parallel. Das Dashboard ist für uns kein Mehraufwand. Und dann machen wir das so. Und dann am Montag, 14 Uhr, kommt eine Anfrage. Ja, ich wollte jetzt doch einfach die aktuellen Zahlen wissen. Und dann kann man einfach den Link zum Dashboard schicken und sagen, hier. Und dann kommt durch so einen, ich sag mal, Self-Learning-Effekt der Mandant und sagt, hey, cool, super, vielleicht können wir das andere doch abschaffen. Und also, ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man immer, ich sag mal, so ein bisschen am Nabel der Zeit bleibt. Mein absoluter Albtraum ist irgendwann dieses Nokia-Problem, wie ich das immer nenne, zu haben, dass man irgendwann ein Produkt hat, was keiner mehr haben will, weil es auf einmal iPhones gibt. Und ich möchte lieber iPhones entwickeln, als irgendwie an einem Nokia festhalten. Und wenn das nicht klappt, ein Produkt nicht mehr marktfähig ist, dann muss man das auch vom Markt runternehmen. Ja, dann muss man halt auch sagen, gut, es hat jetzt vielleicht auch mal nicht geklappt. Ja, auch Fehlerkultur ist etwas, das lernen wir, glaube ich, alle noch. Also von Startups, das ist ja mehr was jetzt so aus dem Startup-Bereich kommt. Mhm. Genau. Und ich denke, dass die Entwicklung, insbesondere was so Dashboards angeht und was Legal Techs angeht, ja, aus den Fachbereichen kommen muss, weil wir sehen die Bereiche, wir sehen die Probleme beim Kunden, wir sehen, was los ist, wo drückt der Schuh, das sehen wir quasi. Und daher bringe ich mich da auch immer ein, wenn es darum geht, neue Sachen zu entwickeln und auch vielleicht mal Ideen zu geben, neben den Teams, die es bei uns quasi bei PwC, ich sag mal, Vollzeit machen, die natürlich nochmal einen anderen Blick haben. Ne? Die kommen nicht von meiner subjektiven Perspektive, sondern die kommen halt über den Markt. Was braucht der Markt? Was entwickelt sich gerade am Markt? Ne? Und predikten dann halt, wie es in der Zukunft aussehen wird.
Verstehe. Sind denn diese Legal Tech Lösungen in allen Branchen anwendbar oder würdest du sagen, das kann nur spezifisch umgesetzt werden?
Nein, also Legal Tech steht ja grundsätzlich für Technologie im Legal Bereich, ja, ist ja genau wie FinTech, Tech im Finanzbereich so. Das heißt, es grenzt jetzt nicht auf einige Bereiche ein und es gibt, glaube ich, einige Bereiche, die eignen sich einfach von der Sache her mehr als andere. Mhm. Das liegt aber einfach daran, dass Technologie Arbeit schafft, wenn man zum Beispiel automatisiert oder wenn man Arbeitsschritte, die sonst manuell gemacht wurden, dass die digital erfolgen oder dass die User Experience verbessert wird oder das, ja, ich glaube, das sind so Hauptthemen. Und wenn man sich einige, sagen wir, Rechtsbereiche anguckt, wir haben jetzt zum Beispiel gerade Kollegen, die haben sich mit dem ganzen Thema Massenverfahren beschäftigt. Ich grüße auch an Paul an dieser Stelle. ich weiß nicht, ob man hier grüßen darf, aber ich habe es jetzt mal gemacht.
Doch, du bist die Erste, die das tut, aber gerne.
Okay. genau. Da muss ich dir vielleicht auch mal sagen, dass ich den jetzt hier gegrüßt habe. Das nachher auch mal eine Nachricht. Ich hoffe, der fühlt sich jetzt, fühlt sich jetzt nicht irgendwie hier vorgeführt. Aber die haben super tolles Produkt entwickelt, was das ganze Thema Massenverfahren im Zivilrecht angeht. Ne? Das heißt, da ist ein sehr, sehr guter Use Case. Die haben sich überlegt, wie kann man hier automatisieren, welche Schritte müssen vielleicht bei einem Verfahren, also wenn man ganz viele gleichgelagerte Verfahren hat, immer wieder passieren. Und haben dann dafür eine technische Lösung entwickelt, das umzusetzen. Bei im Arbeitsrecht ist es so, dass also ich habe auch für meine Mandanten ein Dashboard entwickelt. Wir nennen das HR Litigation Dashboard. Da kann quasi der Mandant sehen, welche Gerichtsverfahren habe ich gerade, bei welchem Gericht sind die anhängig, was ist hier der Stand der Dinge, wann ist der nächste Call vielleicht hierzu. Also kann sich einfach Informationen in der Zusammenarbeit, in der Kollaboration mit uns greifen. Und hier ist ein bisschen ein anderer Use Case, weil im Arbeitsrecht sind die Verfahren nie so gleich, wie sie das im Zivilrecht sind. Es gibt immer Besonderheiten, weil jedes Arbeitsverhältnis ist irgendwie anders. Und dadurch kann man, ich sag mal, ein bisschen schlechter automatisieren. Das heißt, wir kommen nochmal von einer anderen Ecke. Und wir sagen einfach dem Mandanten, hier kannst du nämlich dir deinen Anruf bei uns sparen. Und kannst dir jederzeit von deinem iPad am Sonntag vom Fernseher reingehen und schauen, steht's hier eigentlich. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich immer mit seinen sogenannten Personas, also man bildet sich quasi Menschen, fiktive Menschen und überlegt, was haben die für Probleme. Und die kriegen auch irgendwie immer einen Namen. Also ich weiß gar nicht auch warum, aber naja, meistens kriegen die dann einen Namen. Das heißt dann irgendwie dann so wie Ludwig Litigation oder so. Und dann wird geschaut, okay, was hat der Ludwig für Probleme? Ja, und vielleicht Harald HR oder so, dass man dann so ein bisschen irgendwie immer den Hintergrund noch mitgibt. Und da ist es so, dass es geht bei beiden jetzt, sagen wir in dem Fall um Gerichtsverfahren, aber es geht bei beiden haben separate Interessen und es ist halt auch separate Aufarbeitung möglich und wie man das Ganze in der Legal Tech umsetzt. Und das finde ich sehr spannend, dass man sich mit den Details von einzelnen Kunden ja schlussendlich, also wir kommen ja aus der Kundenperspektive, beschäftigt und das versucht umzusetzen. Was ich sehr wichtig finde, also alle sagen immer, hast du nicht Angst, dass du dich selber wegrationalisierst? Nein! Ich möchte nicht Freitagmorgen Sachen zusammenpflegen. Ich möchte mich mit der Arbeit beschäftigen, die mir Spaß macht. Und das ist auf strategischem Level beraten. Mir macht es nicht Spaß, die Sachen zusammenzuziehen. Und deswegen bin ich heilfroh, dass eine technische Lösung für mich macht. Und ich glaube, und da bin ich fest von überzeugt, dass die Technik und der Mensch und die Prozesse, das ist dieser Dreiklang, in dem wir leben. So. Und dieser Dreiklang kann nur funktionieren oder kann bestmöglich funktionieren, wenn man die entsprechenden Bereichen ihren Raum gibt. Das heißt, eine Technik wird nicht die strategische Beratung ersetzen. Sie wird aber die transaktionale Tätigkeit ersetzen. Und das ist auch richtig und gut, damit man sich als Mensch mehr damit beschäftigen kann, jetzt hochwertige Beratung zu machen. Da muss man auch wieder sagen, zum Thema Privileg, das hatte ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt, ich bin da sehr privilegiert. Ich habe eine gute Ausbildung, ich habe einen Job, der mir Spaß macht, ich habe die Förderung intern, um weiter zum nächsten Schritte zu gehen innerhalb von PwC. Und es gibt aber auch Jobs, da ist es nicht so. Da wird die Technik diese Jobs auffressen und hat sie ja teilweise schon aufgefressen. Und das ist etwas, das ganze Thema, wie sieht die Zukunft aus? Damit wird sich ja seit Corona extrem viel in allen Bereichen beschäftigt. Wie kann man eigentlich, also was macht man denn eigentlich mit diesen Menschen? Wie können die noch Wert stiften in der Zukunft? Und gar nicht mal von jetzt irgendwie einer, dass man die rausmanagen Perspektive, sondern Arbeitskraft ist ja die Ressource, die immer fehlt. Also wir haben immer, wir haben Fachkräftemangel, wir haben zu wenig Leute. Jetzt haben wir ganz, ganz viele Leute, die potenziell in 15 Jahren vielleicht durch eine Maschine ersetzt werden. Und da haben wir zum Beispiel auch ein Team bei PwC, die sich genau anguckt, wie kriegen wir die Kollegen und Kolleginnen eigentlich sogenannt upskilled. Ja, upskilling ist das Fachwort dafür, damit wir die Arbeitskraft, die Ressource Mensch, die dahinter steht, weiter in der Wirtschaft halten können. Und ja, also das finde ich in dem Legal Tech ganz spannend. Bin ich jetzt nicht so ganz aktiv drin. Ich habe ein bisschen mehr Fable für das ganze Technische. Aber sag mal, das geilste Limit, vielleicht werde ich mich auch irgendwann nochmal in dem Bereich ein bisschen mehr engagieren. Aber erstmal finde ich es nur spannend.
Du hattest gerade von der strategischen Beratung beim Mandanten gesprochen. Wie können wir uns denn deine tatsächliche Aufgabe dann auf einem Projekt vorstellen?
Ui, also, ich versuche immer, der Single Point of Contact für den Mandanten zu sein. Das heißt, der kann jegliche Probleme bei mir abladen und ich komme dann idealerweise mit Lösungen oder Lösungsansätzen. Und ja, das ist mir deswegen wichtig, weil viele Mandanten, die haben keine Zeit, die machen diese Projekte neben ihrem Fulltime-Job. Und dann wurde jetzt irgendwie gesagt, hey, du musst jetzt noch Projekt XY machen und der Tag wird ja dadurch nicht länger. Und wenn der Mandant dann noch mit 10 PwC-Beratern sprechen muss, weil der eine ist Lohnsteuer, der nächste ist für Restrukturierung, so wie ich, der dritte sagt dir nochmal, wie du dein Change Management machst, dann die werden irre. Die wollen das teilweise nicht. Die wollen einfach gerne mit einem Kollegen sprechen, der dem hilft. Und da muss man gar nicht zu einem Fachexperte sein, sondern man muss einfach sicherstellen, best team on the job, dass man die Kollegen reinbringt, die das Beste tun. Ich fange jetzt nicht an, hier Lohnsteuergeschichten zu machen, sondern dafür haben wir die Fachexperten und die kommen dann rein. Und die werden dann, deren Fachexpertise wird dann angezapft und die kommen dann mit in die Projekte rein. Der Mandant lädt aber trotzdem sein Problem bei mir ab und kriegt dann auch am Ende die Lösung. So. Und muss nicht noch Informationen quasi anderen Beratern geben, die vielleicht schon vorliegen, die er vielleicht mir schon mal gegeben hat. Ich glaube, das ist so ein Mehrwert, also dass man quasi ein Wert, den wir bei PwC bei uns haben, ist der Wert Care, also dass man sich kümmert. Und das gilt für mich sowohl in der Mitarbeiterführung, als auch mit meinen Mandanten. Also Care bedeutet, dass ich meinen Mandanten nicht Fragen stelle, die ich dem schon mal gestellt habe, die er mir schon mal beantwortet hat. Weil seine Zeit ist auch wert. Und aus der Perspektive, ja, ist so das Erste, wo ich mich immer sehe, ist einfach der Single Point of Contact zu sein für den Mandanten und versuchen, mit den Fachexperten bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Das Zweite, was in der strategischen Beratung wichtig ist, ist, man muss auf Augenhöhe arbeiten. Das bedeutet, man hat am Anfang immer so eine Phase, wo man dann auch irgendwo, ich sag mal, eine gewisse Art von Vertrauensverhältnis aufbaut, wo man dadurch, dass man da auch gute Arbeit leistet, der Mandant auch sieht, okay, man kennt sich aus in seinem Gebiet, hat das alles schon mal gemacht und man ist in guten Händen. Und wenn man diesen Schritt dann irgendwie gemeinsam gegangen ist, dann fängt das Projekt an, auch richtig Spaß zu machen. Weil dann kommt man dann auch mit Fragen und sagen, hey, wie würdest du damit umgehen? Und da wollen die auch manchmal eine Antwort hören. Also das ist dann nicht nur so eine rhetorische Frage, wo man dann sagen muss, alles, was du machst, ist super und toll. Und so, sondern da muss man auch manchmal sagen, ja, also ich fand ein sehr spannender Ansatz. Ich hatte noch folgende Idee. Hattest du das schon mal quasi drüber nachgedacht? Und so entstehen dann halt auch Gespräche, wo man das Gesamtergebnis dann besser macht und wo man dann quasi ja dem Mandanten hilft, auch die eigene Perspektive vielleicht auch manchmal zu drehen. Und es kommt immer auch so ein bisschen drauf an, jeder Mandant ist anders. Mit einigen ist die Zusammenarbeit einfacher, mit anderen ist die Zusammenarbeit schwieriger. Und also ich hatte bis jetzt immer Glück, ja, touch wood, ja, man klopfen, jetzt ist digitales Klopfen ist hier gerade passiert, dass ich wirklich immer Mandanten hatte, mit denen ich richtig gerne zusammengearbeitet hatte. Ich hatte jetzt noch niemanden dabei, wo ich gedacht habe, hoffentlich ist das Projekt bald zu Ende. Gibt es auch, hatte ich Gott sei Dank noch nicht, vielleicht kommt es noch. Und ja, das hat mir auch immer geholfen, dass man halt auch Spaß hat an den Projekten. Und wenn es dann mal stressiger wird, dann macht es auch nichts, weil man zieht gemeinsam am gleichen Strang. Man hat gemeinsam das gleiche Ziel, nämlich das Projekt zu Ende zu bringen oder ja erfolgreich zu Ende zu bringen.
Ich kann mir vorstellen, da spielt auch das Thema Legal Projektmanagement eine Rolle, oder?
Ja, tatsächlich ist das so ein bisschen, ja, mein kleines Steckenpferd. genau, also was ist eigentlich Legal Projektmanagement? Es ist eigentlich eine Kombination von ja Projektmanagement und rechtlichen Themen. Warum braucht man diese Kombination? Es ist so, dass früher, wenn man halt so Restrukturierungen hatte oder Reorganisation, dann war das halt oft irgendwie immer in einem Land und dann, ja, war der Scope dann vorbei. Jetzt ist es so, wir sehen sehr, sehr viele globale Organisationen, die gleichzeitig sagen, wir müssen in unseren Ländern XYZ Prozent Personal abbauen, wir wollen einen ganzen Unternehmensteil abstoßen, wir wollen, wir haben was gekauft, das muss jetzt irgendwie integriert werden. Und das ist, das erfordert, dass man in allen Ländern abgestimmte Kommunikation, Management von Arbeitnehmervertretung ist ja in jedem Land ein bisschen anders und Mitarbeiterkommunikation und Umsetzung von, ich sag mal, so sagen der klassischerweise Abwicklung zu, also wenn es darum wirklich geht, dann das, was geplant ist, in die Tat umzusetzen. Und ich gebe mal ein Beispiel. Also wenn man ein Unternehmen hat, das ist jetzt in Polen, Italien und in UK tätig, und in allen drei Ländern gibt es Unions, ja, also es gibt englische für Gewerkschaft, alles ein bisschen anders. Und dann erzählt man der Union in Polen, ja, wir müssen hier restrukturieren, weil uns fehlt der Umsatz. Und dann erzählt man der Union in Italien, Umsatz ist super, aber wir sehen den Markt nicht mehr. Und wir müssen jetzt hier Personal abbauen, damit wir einen Teil abstoßen können. Und man erzählt, dass in UK, dass die Profitabilität nicht stimmt. Wir sind 2021, die Vernetzung der Welt ist so weit fortgeschritten, das erfordert, dass man abgestimmt in solchen Großprojekten sicherstellt, dass die Kommunikation, insbesondere mit den Arbeitnehmervertretungen, einheitlich korrekt ist, also einheitlich, korrekt, ja, also nicht einheitlich korrekt, sondern dass es quasi einheitlich ist, dass es korrekt ist, inhaltlich korrekt ist und dass den Kolleginnen, die die Arbeitnehmer vertreten, entsprechend auch ja die Informationen dann zugeleitet werden. Und das ist, glaube ich, so eine Stärke vom Legal Project Management, dass man diese ganzen rechtlichen einzelnen Strippen zusammenhält, schaut, okay, nächste Woche ist ein Termin mit der Union in Frankreich, oder in Frankreich ist ein blödes Beispiel, Italien hatten wir. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass folgende Unterlagen zusammengestellt werden, folgende Unterlagen übersetzt werden, wenn es übersetzt werden muss, dass nochmal geguckt wird, was ist vielleicht nochmal in Italien besonderer als in einem anderen Land und dass man das dann zentral unterstützt. Neben quasi den lokalen rechtlichen Prozessen, die man natürlich aus der Zentrale nicht begleiten kann. Also jedes Verfahren in jedem Land ist natürlich anders. Ich kann da immer nur für Deutschland sprechen, wie es bei uns ist. Habe jetzt auch lernen dürfen, wie es in anderen Ländern abläuft und sehe auch, dass es sehr viele Unterschiede gibt, aber auch sehr viele Parallelen.
Was sind so die drei wichtigsten Fähigkeiten für das Thema, die du mitbringst?
Also man muss einen Hang haben zur Organisation. Man muss das mögen, ja, dass man so Sachen organisiert. Ich sag mal, ja, also das sind, wenn man früher immer schon gern Klassensprecher war, das ist immer schon, da fängt der, wir haben ja früher bei der Schulzeit angefangen, das ist der richtige Weg, ja. Also dass man gerne organisiert und für andere irgendwie Sachen vordenkt. Das zweite ist, und das ist ein negativ belegtes Wort, aber ich verwende es jetzt trotzdem, man muss einen leichten Hang so haben, Sachen so mikro zu managen. Also man muss schon auch richtig in die Details reingehen und wirklich gucken, dass alles minutiös aufeinander geplant ist. Und manchmal, also Mikromanagement sollte man natürlich versuchen zu vermeiden. Man sollte auch natürlich den lokalen Kollegen die Möglichkeit geben, dass sie gestalten. Aber dass man Rahmen vorgibt, dass man Templates zum Beispiel baut, dass in jedem Land quasi die Kommunikation gleich ist, dass man versucht, von der Tonalität, dass die Sprache überall gleich ist, auch wenn es dann schlussendlich übersetzt wird, ne? Dass man schaut, dass für alles, was ein Land brauchen könnte, es irgendwo ein Template gibt, sag ich jetzt mal. Das ist etwas, also was finde ich sehr, sehr wichtig ist. Und man darf keine Angst vor anderen Kulturen haben und man muss da offen sein. Also man muss so eine gewisse Offenheit haben, gerne mit anderen Kulturen zu arbeiten. Es ist ja so, dass Juristen, und da will ich mich jetzt nicht ausschließen, also mein Land ist immer das komplizierteste vom System, ja, also komplizierteste Jurisdiktion, ja. Was ich habe, gibt's nirgendwo. Also das ist, glaube ich, klar, ja. Und das Interessante ist, so sind halt auch alle anderen Juristen. Und das so ein bisschen zu wissen, zu sagen, okay, hey, wir verstehen dich, wir verstehen dein Anliegen, aber lass uns doch mal aufs große Ganze gucken, weil das ist nämlich unser Work Package. Unser Work Package ist, dass wir das große Ganze zusammenhalten und dein Work Package ist, dass es lokal stimmt. Und da müssen wir zusammenarbeiten und dass man halt wirklich da versucht zu verstehen, wo die Kollegen herkommen, was so deren Themen sind, warum vielleicht gewisse Sachen kulturell in einigen Ländern nicht gehen, wenn man, sag mal, gewisse Kommunikation macht. Und das ist, glaube ich, eine Skill, die wichtig ist. Welche davon sind lernbar? Das sage ich immer, ist sehr wichtig, es gibt gewisse Skills, die kann man lernen, gewisse, die hat man irgendwie einfach. Das ganze Thema Organisation, da muss man schon irgendwie ein kleines Faible für haben. Wenn man so ein ganz chaotischer Mensch ist, dann würde ich sagen, ist das nichts für dich. Das ganze Thema Cultural Awareness helfen natürlich Auslandssemester, dass man vielleicht mal irgendwie sich sozial engagiert hat, hilft absolut nicht. Voraussetzung kann man lernen. Und das Zweite in der Mitte, das ist, wo ich gesagt habe, man muss wirklich minutiös arbeiten, das ist etwas, das lernt man on the job. Das kann man nicht gelernt haben, bevor man, also wenn man noch im Studium ist und wenn man, ja, wenn man gestartet hat. Und genau.
Okay, wenn wir jetzt auf all die fachlichen Themen blicken, die wir heute gemeinsam besprochen haben, interessiert mich jetzt noch deine Einschätzung. Wirft denn die aktuelle Situation auch neue arbeitsrechtliche Fragen auf?
Ja, jeden Tag, weil du glaubst ja nicht, dass die uns, dass die Regierung einfach sagt, so Gesetze bleiben jetzt, wie sie sind. Jeden Tag kommen neue Gesetze. Und ehrlicherweise, teilweise kommt man gar nicht mehr hinterher, was jetzt in welchem Bundesland gilt, 2G, 3G, das ist ja immer direkt auch Implikationen. 2G gilt, glaube ich, nirgendwo, um es ja einmal jetzt zu sagen, ja, was jetzt für den Arbeitsplatz wo gilt. Und das ist ja, also wir haben jetzt gerade eine neue Koalition, gestern kam der Koalitionsvertrag, das heißt, vorgestern kam der, gestern haben wir uns damit beschäftigt, haben den gescreent, haben gesehen, oh, was wird es jetzt alles Neues geben und insbesondere, ja, das ganze Thema Digitalisierung, auch in der Betriebsratsarbeit, da wird viel ermöglicht werden, so wie ich jetzt den Koalitionsvertrag lese. Das heißt, da bleibt es immer spannend. Und deswegen mag ich ja Arbeitsrecht auch so gerne, ne? Weil ich ja super finde, dass es sich immer ändert. Man braucht es nicht einmal lernen und das ist mal fertig für immer, sondern ja, man hat quasi ja immer ein ja sich bewegendes Gebiet. Und ich ja merke auch, also wir haben im Bereich, in dem Bereich, wo ich arbeite, haben wir sehr viele Kollegen, die sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Wir arbeiten ja nicht nur mit Juristen, sondern wir haben auch ein großes Team, die sich so mit dem ganzen Thema, ja, ich sage mal, das sind Data Scientists, wahrscheinlich jetzt formell nicht ganz korrekt, aber es sind Kollegen, die sich extrem gut IT-Solutions auskennen. Dann haben wir auch Kollegen, die ganz klassisch BWL studiert haben, die nochmal, ja, gerade bei den ganzen HR-Projekten nochmal da die Expertise mit reinbringen. Und ja, wir haben halt auch Kollegen, die da irgendeine Kombination im Hintergrund haben. Und ja, ich habe ich habe es vorher auch mit den beiden Kollegen besprochen, ich darf jetzt keinen Namen nennen, aber ich wollte gerne nochmal so zwei Wege nennen, die zu PwC kamen, die nicht über das Bewerberportal kamen, weil ich das immer wichtig finde zu wissen, wenn man vielleicht ein bisschen Hemmnisse hat, sich zu bewerben, man kann auch einfach mal seinen Mut zusammennehmen und eine E-Mail schreiben. Also ich habe von einer, inzwischen ist sie festangestellt, gestern wird der Vertrag gezeichnet, Kollegin, die hat einfach mir eine E-Mail geschrieben. Ich hatte mit ihrer Professorin einen fachlichen Austausch und sie war damals noch Wismet und dann hat sie mir einfach eine E-Mail geschrieben und gesagt, das hört sich so toll an, was sie da machen. Oh, ich wäre so gern Teil ihres Teams. Und da habe ich gedacht, cool, die passt zu uns. Ich hatte die mental schon damals eingestellt, weil ich dachte, genau solche Leute möchte ich in meinem Team haben, die brennen, die sagen, hey, ich nehme jetzt mal mein Schicksal in die Hand und ja, ich bin total happy, dass es jetzt ja, dass es jetzt geklappt hat für beide Seiten. Wir haben dann erstmal nochmal auf ein Praktikum uns geeinigt, damit man einmal schaut, ob es passt. Und das ja, finde ich halt wichtig, wenn man, dass man auch sich informiert über die Arbeitgeber, wo man arbeitet, weil man verbringt 8 Stunden am Tag da. Einzigen Tipp, den ich immer mitgebe, macht 8 Stunden was, was euch Spaß macht. Und wenn man sagt, okay, ich finde das total cool, dann kann man auch mal selber versuchen, sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Der zweite Kollege, der hat ja, ist bei uns gestartet über ein Praktikum. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich es noch richtig zusammenkriege. Dann war der, glaube ich, Werkstudent, dann war der wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann war der Referendar und jetzt ist er Associate und jetzt ist er inzwischen Senior Associate. Und das Ganze in einem Zeitraum von, oh Gott, ich weiß es gar nicht, also relativ kurz. Der hat wirklich im Studium bei uns angefangen, nebenbei zu jobben. Er hat gesagt, hey, das ist total cool, hier möchte ich bleiben. Hat dann nochmal intern einmal gewechselt und ist jetzt quasi bei uns im Hamburger Büro angekommen. Und ja, es macht total Spaß, mit den Kollegen zu arbeiten, die genauso gerne arbeiten wie ich.
Das sind zwei sehr schöne Geschichten, die sicherlich unsere HörerInnen auch ermutigen, sich.
Ja, also wenn es irgendwie Spaß macht, auch irgendwie studiere meine Kontaktdatei, schreibt mir einfach eine E-Mail. Wenn ihr mal einen informellen, oh Gott, wie viele hören das hier nochmal?
Sehr viele.
Ja, also genau. Also ich bin immer offen für den Dialog. Ich denke, das ist wichtig, dass man auch mal so ein bisschen spricht, wie tatsächlich das Arbeitsleben dann aussieht. Genau.
Das Ende dieser Podcast-Folge ist jetzt auch schon in Sicht. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Was hast du zuletzt Neues gelernt?
was ich zuletzt Neues gelernt habe. Ui, man merkt vielleicht, dass diese Fragen hier nicht geskriptet sind. Also ich habe hier keine Liste vorher bekommen. Und was ich jetzt als letztes Neues gelernt habe. Ich habe als letztes Neues gelernt eine Reflexionsmethode. Das hört sich jetzt so ein bisschen nerdig an, aber ich hatte diese Woche eine Fortbildung organisiert von unseren Talent-Developern. Und da haben wir nochmal einige neue Methoden zum Thema Reflexion gelernt. Und das war jetzt, was ich diese Woche als letztes gelernt habe. Und das letzte fachlich, was ich gelernt habe, war, ja, was jetzt so der Koalitionsvertrag für Auswirkungen hat auf unserem Arbeitsplatz.
Vielen Dank für deine Zeit heute, Deborah. Es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
Ja, also es hat mich auch total gefreut, liebe Anna, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es total toll, dass ich so mal ein bisschen Einblick geben konnte in meinen Job, in die Tätigkeit, die ich jeden Tag mache und wie sich das für mich ausgestaltet und wie ich dazu stehe. Und ja, was ich vorhin, glaube ich, auch schon gesagt hatte, man sollte immer, wenn man, egal in welchem Job man ist, schauen, dass man damit happy ist, weil ich glaube, wenn man jeden Tag etwas macht, was einen nicht glücklich macht, dann kann man als Mensch, als gesamter Mensch nicht glücklich werden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir durch die Pandemie extrem gelernt haben, dass Glück und Gesundheit so die wichtigsten zwei Themen sind. Und daher würde ich jedem empfehlen, immer zu schauen, was macht mir Spaß. Und wenn es auch mal nicht Spaß macht, dann kann man auch mal in der Probezeit kündigen. Wir haben 2021, wir brauchen keine Bilderbuch-Lebensläufe mehr. Wir brauchen Leute, die für ihre Themen brennen. Und das ist gar nicht so einfach, das Thema zu finden, für das man brennt. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich das gefunden habe. Und ich habe es Gott sei Dank gefunden. Auch das ist ein großes Privileg. Und ich würde einfach neben einer schönen Weihnachtszeit, die ich glaube, ich jetzt schon wünschen kann. Also es ist auf jeden Fall draußen überall, blinkt alles, deswegen finde ich, ist das schon okay. Ja, wünsche ich euch, dass ihr das findet, wonach ihr beruflich sucht, wonach ihr privat sucht. Und ja, freue mich vielleicht irgendwann mal wieder Gast zu sein.
Ich konnte halten, was ich versprochen habe. Dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wir hören uns wieder. Versprochen.